HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Das Zeitalter der Toleranz ist ein Mythos. Der jüdische Historiker Ben Soussan über die Vertreibung der Juden aus der arabischen Welt. Ein stärkeres Miteinander von Juden und Muslimen entzieht der Radikalisierung den Boden. Der Zentralrat der Juden startet das Dialogprojekt Shalom Aleikum. Und als die Ostseestrände judenrein wurden, schon vor 1933 grassierte an den kaiserlichen Seebädern der Bäderantisemitismus. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der Lebenssituation von Juden in Deutschland. Für ihn nach wie vor eine brüchige Existenz. Zu unserem ersten Beitrag. Georges Bensoussan ist Historiker, er lebt in Frankreich, ist Experte für europäische Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, insbesondere für die Kulturgeschichte der jüdischen Welt. Vor 2 Jahren erschien in Frankreich sein Buch über die Juden der arabischen Welt. Darin stellt er auf gut 190 Seiten bisher verbotene Fragen und er räumt auf mit Halbwahrheiten und Lügen. Etwa mit dem angeblich glücklichen Zusammenleben von Muslimen und Juden im mittelalterlichen Andalusien. Vor allem aber erinnert Bensoussan daran, dass es nicht nur eine Vertreibung der Palästinenser gab, die sogenannte Katastrophe der Nakba, sondern dass es seit 1948 auch einen Exodus von ungefähr 900.000 Juden aus muslimischen Ländern gab, ohne dass diese als Flüchtlinge je anerkannt wurden. Jetzt ist sein Buch auf Deutsch erschienen.
Der jüdische Historiker Georges Bensoussan hat lange in militärischen, diplomatischen und Verwaltungsarchiven geforscht. Die Funde dort widersprechen vielen Lügen und Halbwahrheiten, sagt er. Etwa, dass Juden in muslimischen Ländern als sogenannte Dhimmis unter einem besonderen Schutz gelebt hätten.
Dhimmi ist ein islamischer Begriff aus dem Anfang des 7. Jahrhunderts, ein Status für Christen und Juden in muslimischen Ländern. Es ist ein minderwertiger Status. Sie dürfen zwar Synagogen und Kirchen besitzen, aber sie haben weniger Rechte. Sie bezahlen höhere Steuern als die muslimischen Mitbürger.
Juden wurden als Verräter des göttlichen Auftrages gesehen. Damit hätten sie, nach muslimischer Lesart, ihr Privileg als erwähltes Volk verloren. Für Muslime sei es geradezu eine religiöse Pflicht, Juden zu unterdrücken. Pfarrer Léon Godard schrieb 1857 nach seiner Rückkehr aus Marokko:
Ich habe arabische Kinder von 7 oder 8 Jahren gesehen, die kräftige junge Leute mit Steinen bewarfen, sie mit Stöcken geschlagen, geohrfeigt, gebissen, mit ihren Fingernägeln zerkratzt haben. Diese Männer waren Juden. Sie krümmten sich, wanden sich, bemühten sich zu entkommen. Ihr Gesicht drückte Angst und Schrecken aus. Aber alle ihre Bewegungen verrieten eine einzige Sorge, nämlich keinen der Angreifer zu schlagen oder zu verwunden.
Denn dies hätte augenblicklich schwere Ausschreitungen bis hin zu Pogromen gegen Juden zur Folge gehabt. Das wollte und will man im Grunde bis heute in Europa nicht wahrhaben. Viel populärer war und ist das Ideal des sogenannten goldenen Zeitalters von Al-Andalus, dem muslimischen Spanien des Mittelalters, als alle 3 monotheistischen Weltreligionen scheinbar friedlich zusammenlebten.
Es waren vor allem die aschkenasischen deutschen Juden des 19. Jahrhunderts, etwa um Heinrich Graetz, einem führenden jüdischen Historiker im kaiserlichen Vorkriegsdeutschland. Sie haben das Ideal eines Zeitalters der Toleranz zwischen Christen, Juden und Muslimen im Andalusien des 12. und 13. Jahrhunderts propagiert. Gemeint war das als Signal an das christliche Europa. Seht her, die islamische Welt des Mittelalters war toleranter als ihr Christen heute im 19. Jahrhundert. Aber es ist eine Lüge. Es ist ein Mythos.
In der arabisch-muslimischen Welt habe es nie eine Toleranz gegenüber Juden gegeben. Bensoussan erinnert daran, dass es nicht nur eine Flucht und Vertreibung der Palästinenser aus Israel gegeben hat, sondern dass es seit 1948 auch einen Exodus von ungefähr 900.000 Juden aus muslimischen Ländern gab. Sie sind vergessene Flüchtlinge bis heute.
Es ist ein vergessenes Problem, denn sie hatten nie den Status von Flüchtlingen, weil auch der Staat Israel diesen Status nicht anerkennen wollte. Denn in der Ideologie des Zionismus ist ein Jude, der nach Israel kommt, ein Jude, der in seine Heimat zurückkehrt und nicht ein Jude, der flüchten musste. So sind die fast 1 Million Juden aus den arabischen und muslimischen Ländern vergessene Flüchtlinge bis heute, denn sie konnten offiziell nie Flüchtlinge sein. Die Juden aus muslimischen Ländern wurden von den aschkenasischen europäischen, auch den deutschen Juden in Israel, als Juden zweiter Klasse angesehen. Ich bezeichne das als Diskriminierung, als rassistische Haltung. Das ist ein zweiter Grund, weshalb die Juden aus arabischen Ländern bis heute vergessene Juden sind.
In seinem Buch »Die Juden der arabischen Welt – Die verbotene Frage« beleuchtet der französische Historiker Georges Bensoussan die Vertreibung von rund 900.000 Juden aus muslimischen Ländern seit 1948. Unser Reporter Thomas Klatt hat mit ihm gesprochen. Bensoussan erklärt zwar das angeblich friedliche Zusammenleben von Juden und Muslimen etwa in Andalusien als Mythos, gleichwohl bleibt die Verständigung zwischen Juden und Muslimen eine wichtige Aufgabe. Davon ist jedenfalls der Zentralrat der Juden überzeugt. Er hat jetzt ein groß angelegtes Dialogprojekt gestartet. Es heißt Shalom Aleikum, gleichsam ein jüdisch-muslimischer Friedensgruß. Und es begann kürzlich mit einem ersten Treffen von jüdischen und muslimischen Jungunternehmern in Berlin.
Das ist ja beides in mir drin. Also ich bin nicht das eine ohne das andere. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass ich jetzt nicht heute meine Unternehmermütze aufhab und morgen die Judenmütze aufhab, sondern das geht Hand in Hand und das bin ich als Person.
Nelly Kranz hat mit Nellys Network ein Unternehmen gegründet, das themenspezifische Bildungsreisen für Politik und Wirtschaft nach Israel anbietet. Sie ist der Einladung des Zentralrats der Juden in Deutschland in die Berliner Kalkscheune gefolgt. Hier treffen an diesem Abend Dutzende jüdische wie muslimische Jungunternehmer aufeinander. Sie tauschen sich aus, hören einander zu, erzählen ihre ganz persönlichen Geschichten.
Also was mir besonders gut gefallen hat, ist die Normalität hinter der Sache, Muslim oder Jude in Deutschland zu sein. Man hat Zweifel und Bedenken und fällt hin und scheitert und steht wieder auf und macht weiter als Unternehmer. Das ist egal, welche Hautfarbe, Haarfarbe, Religion du zugehörst. Du hast denselben Struggle.
Aufgewachsen ist Nelly Kranz in München. Nach dem Abitur zog sie nach Israel, wo ihre Eltern herkommen. Heute lebt sie wieder in Deutschland. An diesem Abend begegnet sie unter anderem Faruk Tuncer, Mitgründer und Geschäftsführer von Politeia, einem Unternehmen, das Stadtverwaltungen bei Digitalisierungsmaßnahmen hilft. Tunchers Großeltern kamen einst als türkische Gastarbeiter nach Deutschland.
Das Interessante ist eigentlich nicht das Religiöse, für mich zumindest, habe ich aus der Diskussion so mitgenommen, sondern das man irgendwie eine Minderheit ist und einen anderen Blickwinkel auf Dinge hat, weil man es gewohnt war, eben zum Beispiel zu Hause das eine kennenzulernen, aber die Mehrheit denkt anders als ich.
Ein Dialog unabhängig von verfassten institutionellen Strukturen. Das ist das, was dem Zentralrat mit seinem Projekt Shalom Aleikum vorschwebt. Es geht um die ganz normalen Mitglieder der beiden Gemeinschaften, um Studierende, Sozialarbeiter, um die Ärztin, den Rechtsanwalt oder, wie an diesem Auftaktabend in Berlin, um Jungunternehmer. Das Projekt Shalom Aleikum will den Blick aufeinander richten, sagt Daniel Botmann, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland.
Neu ist das Format. Wir gehen ja weg von einem theologischen Diskurs hin zu einem gesellschaftlichen Diskurs. Und hier wollen wir genau dort ansetzen, wo Menschen auch tatsächlich in ihrem Alltag sind.
Die Kontaktaufnahme in einer Szene, die es gewohnt ist, schnell und direkt zu agieren, lief spielend. Telefonnummern wurden getauscht, Ideen für eventuelle gemeinsame Projekte entworfen. Das Projekt Shalom Aleikum wird von der Bundesbeauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration gefördert und finanziell unterstützt. Dass sich die Politik hinter dieses Projekt stellt, begrüßt Nizan Brautmann, die als Jungunternehmerin in der Immobilienbranche tätig ist.
Ich hatte sehr lange das Gefühl, dass weggeschaut wird, dass die Problematik von diesem neuen Rassismus oder Antisemitismus, egal in welcher Form, eben so ein bisschen totgeschwiegen wird. Und ich hatte heute das Gefühl, man schaut hin und es wird auch offen angesprochen.
Der Zentralrat setzt große Hoffnungen in das Projekt, sagt Zentralratspräsident Josef Schuster.
Wenn es gelingt, auf dieser Ebene Menschen unterschiedlicher Religionen, hier Juden und Muslime, ins Gespräch zu bringen. Menschen, die von Haus aus sicherlich erst einmal mit Vorurteilen gegenseitig belastet sind. Wenn wir zunehmend zu einem Miteinander kommen zwischen Juden und Muslimen, dann wird einer zunehmenden Radikalisierung auch der Boden entzogen.
Shalom Aleikum, so heißt ein neues jüdisch-muslimisches Dialogprojekt des Zentralrats der Juden in Deutschland. Vom Auftakttreffen mit Berliner Jungunternehmern berichtete Carsten Dippel. Sie hören HR2 Kultur mit der monatlichen Sendung Jüdische Welt. Die Ostseebäder gehören zu den beliebtesten Urlaubsregionen in Deutschland, mit langer Tradition. Die ersten Badetouristen kamen schon vor rund 200 Jahren an die Küste. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts blühten die Badeorte auf. Vor allem aus den Großstädten zog es damals die eher wohlhabenden Kreise ans Meer und darunter auch immer mehr jüdische Badegäste. Allerdings, auch in der Sommerfrische begegnete ihnen schon früh antisemitische Ablehnung.
Das aufstrebende deutsche Bürgertum sonnte sich im Sommer gern an der Ostsee. Besonders beliebt waren die sogenannten Kaiserbäder auf Usedom. Aber ebenso wurde die kurische Nehrung, Rügen und der Darß vor allem von Berlin aus gern angesteuert. Auch von vielen jüdischen Badegästen.
Das war ja mit hohem Sozialprestige auch verknüpft. Und in dem Maße, wie große Teile der jüdischen Bevölkerung es denen gelungen war, ins Bürgertum aufzusteigen, Ärzte wurden, Anwälte wurden, Börsianer, Bankiers, sind die natürlich auch gern dorthin gefahren. Das war beliebt, das war ja was Besonderes.
Christine von Soden hat sich intensiv mit den Seebädern der damaligen deutschen Ostseeküste befasst und mit deren jüdischen Gästen. In Gedichten, Tagebuchaufzeichnungen und Briefen schwärmten diese von den Stränden und Seebädern zwischen Samland im Osten und der mecklenburgischen Küste im Westen.
Immer wieder kommt in all diesen Reminiszenzen das Wort Paradies vor. Das war unser Paradies.
Doch schon früh bekam dieses Paradies Risse.
Der Bäderantisemitismus war ja sehr früh. Der begann schon um die Jahrhundertwende, also 1900, was mich auch sehr überrascht hat. Ich habe also in den ersten jüdischen Zeitungen, die ja damals kurz vor 1900 entstanden sind, ganze Leitartikel gefunden mit dem Thema antisemitische Sommerfrische.
Vor allem die Besitzer von Hotels und Pensionen in Zinnowitz und Bansin auf Usedom, in Prerow auf dem Darß und auf Rügen machten deutlich, dass jüdische Gäste unerwünscht seien.
Es gab auch zu finden, in ganz normalen Reiseführern, ich habe ja Berge von Reiseführern auch durchgestöbert, wo sich dann Hotels in ihren Anzeigen präsentiert haben, christlich und deutsch, manchmal auch empfohlen vom deutschen Offiziersverein.
Dieser Antisemitismus habe seit Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr zugenommen, sagt die Publizistin Christine von Soden.
Es ging von den Gästen aus. Und ich glaube, man vergisst sehr viel, dass im Kaiserreich ein breiter Antisemitismus in der Bevölkerung vorhanden war. Es gab ja unendlich viele deutsch-national-völkische Vereinigungen.
Dieser Antisemitismus wurde selbst beim Sandburgenbauen am Strand deutlich. Zur Zeit der Weimarer Republik steckten deutsch-national gesonnene Väter auf ihre Sandburgen die alte Reichsflagge oder auch ein Hakenkreuz.
Jüdische Badegäste haben eigentlich grundsätzlich die Weimarer Fahne bevorzugt und das wurde dann nachts runtergerissen. Die Burgen wurden zertrampelt, es gab auch Pöbeleien, es wurden auch Leute auf der Straße angespuckt.
Schon weit vor 1933 vermeldeten jüdische Zeitungen, man solle lieber bestimmte Seebäder meiden, wenn man sich nicht den Sommerurlaub verderben wolle. Manche Orte brüsteten sich damit, man sei judenfrei. 1933 wurden mancherorts Strandabschnitte extra für jüdische Badegäste abgetrennt. Und ab 1935 kamen nur noch vereinzelt jüdische Touristen in jene Seebäder, die viele einst als paradiesisch empfunden hatten.
Als die Ostseestrände judenrein wurden, Michael Hollenbach über den Bäderantisemitismus, der schon vor 1933 in den sogenannten Kaiserbädern, etwa auf Usedom, Rügen oder auf dem Darß, grassierte. Das erwähnte Buch von Christine von Soden heißt »Ob die Möwen manchmal an mich denken? Die Vertreibung jüdischer Badegäste an der Ostsee«. Es ist im Aviva Verlag erschienen und kostet 20 Euro.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Kritik an Staatsanwaltschaften. Die jüdischen Verbände in Deutschland haben mit Entsetzen auf die Entscheidungen mehrerer Staatsanwaltschaften reagiert, Anzeigen wegen Volksverhetzung gegen die Partei Die Rechte abzuweisen. Wenn Deutschland den Kampf gegen den Extremismus ernst meine, dann müsse auch die Justiz ihre Spielräume nutzen und gegen antisemitische Propaganda vorgehen, sagte Zentralratspräsident Schuster. Auf Plakaten der Partei zur Europawahl war der Slogan zu sehen gewesen: Israel ist unser Unglück, Schluss damit. Jüdische Organisationen hatten daraufhin in mehreren Städten Anzeigen wegen Volksverhetzung gestellt. Die Staatsanwaltschaften argumentierten nun, die Parole richte sich gegen einen anderen Staat und nicht eindeutig gegen die in Deutschland lebenden Juden. Rabbiner bespuckt. Der Rabbiner der jüdischen Gemeinde zu Berlin, Yehuda Teichtal, ist am vergangenen Wochenende auf offener Straße von zwei Männern beleidigt und bespuckt worden. Er war dabei in Begleitung seiner Kinder. Der Übergriff ereignete sich in der Nähe der Synagoge in Berlin-Wilmersdorf, in der Teichtal zuvor einen Gottesdienst geleitet hatte. Die beiden Angreifer sollen Arabisch gesprochen haben. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zu Berlin, Joffe, forderte nach dem Übergriff den Einsatz von zivilen Polizeibeamten im Umfeld der Synagoge. Sie sollten sicherstellen, dass Beterinnen und Beter ihre Wege im Umfeld der Synagoge ungestört antreten könnten. Joffe bezeichnete es zudem als böswillige Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet Teichtal Opfer einer Attacke wurde. Der Rabbiner habe sich seit Jahren für ein Miteinander zwischen allen Religionen und Kulturen eingesetzt. Zentralrat ruft zur Isolierung der AfD auf. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat die Parteien vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland dazu aufgerufen, die AfD politisch zu isolieren. Zentralratspräsident Schuster sagte, die Koalition einer Partei mit der AfD wäre ein fatales Signal. Die Parteien müssten sich ihrer Verantwortung bewusst werden und nicht nur auf ihre eigenen Vorteile schauen. Dazu gehöre es auch, sich von Positionen der AfD ganz deutlich zu distanzieren und die AfD politisch zu isolieren. Jüdische Europameisterschaften begonnen. In Budapest haben die jüdischen Europameisterschaften im Sport begonnen, die European Maccabi Games. Unter den mehr als 3000 Teilnehmern aus 40 Staaten ist die deutsche Delegation mit mehr als 300 Sportlern die größte. Ziel der deutschen Sportler sei es, die Medaillenerfolge von 2015 zu verteidigen, sagte Mike Dellberg, Pressesprecher von Maccabi Deutschland e.V. Damals war die deutsche Delegation mit 144 Medaillen die erfolgreichste.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Angesichts wiederholter Übergriffe auf Juden. In Berlin wurde dieser Woche erst ein Rabbiner angespuckt, Sie haben es in den Kurzmeldungen eben gehört. Angesichts dieser Situation, so Daniel Neumann, führen viele Juden nach wie vor eine brüchige Existenz.
Der Talmud enthält eine Erzählung, die mit Blick auf die Geschichte der Juden wie eine Weissagung klingt. Eine Weissagung, die in metaphorischer Weise all die Erfahrungen vorwegnimmt, die Juden quer durch die Jahrhunderte zu machen hatten. Jüdische Passagiere kreuzten auf einem Schiff durch das Meer und gerieten wegen starker Winde in Seenot. Sie hielten deshalb nach einem sicheren Plätzchen Ausschau. Als sie eine mit Sand und Gras bedeckte Insel entdeckten, gingen sie an Land und richteten sich auf der Insel ein, bis die Erde um sie plötzlich zu beben begann. Was als vermeintliche Insel erschienen war, erwies sich in Wahrheit als der Rücken eines gigantischen Fisches. Und eben dieser Fisch, der zuvor unbeweglich auf dem Wasser gelegen und die Juden beherbergt hatte, tauchte nun plötzlich ab. Die zuvor geretteten Juden fanden sich also erneut in einer Situation der Unsicherheit und der Not wieder, in der sie um ihr Überleben kämpfen mussten. Untergehende Welt statt festem Boden? Ja, das war tatsächlich eine immer wiederkehrende jüdische Erfahrung. Und diese soll nun an wenigen Beispielen schlaglichtartig beleuchtet werden. Begonnen hatte es vor rund 2000 Jahren mit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, als die Juden ihres Zuhauses und vielfach auch ihres Lebens beraubt wurden und unter alle Völker zerstreut wurden. Einige hundert Jahre später traf es die Juden, die sich im Norden der arabischen Halbinsel niedergelassen hatten und dort in mehreren Orten lebendige und große Gemeinschaften bildeten. Zum Verhängnis wurde ihnen, und an diesem Punkt wiederholt sich die Geschichte ein ums andere Mal, dass sie sich beharrlich weigerten, den selbsternannten Propheten Mohammed und seine neu begründete Religion, den Islam, anzuerkennen. Dadurch schlug die anfängliche Zuneigung Mohammeds für die Juden, deren Lehren ihn maßgeblich inspiriert hatten, schließlich in Wut und Hass um. Auf sein Geheiß wurden sämtliche Juden von Medina abgeschlachtet. Und auch in anderen Orten wurden die jüdischen Bewohner entweder ermordet oder vertrieben. Rund 100 Jahre später spielte sich im späteren Russland etwas ab, das in der jüdischen Geschichte als einzigartig gelten kann und das doch auch nur wieder in Blut und Tränen endete. Die Geschichte der Chasaren. Diese klingt so unglaublich, dass manch einer darin eine Legende zu erkennen glaubt. Jedenfalls erzählte man jahrhundertelang, dass das gesamte Königreich der Chasaren, einer Vereinigung von Turk- und Hunnenstämmen, um das Jahr 740 herum geschlossen zum Judentum konvertierte. Der Chasarenkönig Bulan, so heißt es, hatte einen muslimischen Mullah, einen christlichen Priester und einen Rabbiner zu einer Disputation eingeladen, in der sie die Segnungen ihres jeweiligen Glaubens vertreten sollten. Der König wollte danach entscheiden, welche der Religionen für sein Volk die richtige wäre. Sowohl der Mullah wie der Priester stimmten darin überein, dass das Judentum zwar die originäre Wurzel ihrer eigenen Religion sei, dass sie aber durch ihren Glauben längst überholt worden sei. Für König Bulan allerdings war nicht nachvollziehbar, weshalb eine Religion, welche durch einen göttlichen Offenbarungsakt vor einem ganzen Volk entstanden war, ihre Daseinsberechtigung und ihre Bedeutung plötzlich verloren haben sollte. So traf der König seine Wahl und nahm das Judentum als verpflichtende Religion für sich und sein Volk an. Die Folge war, dass in den Jahrhunderten danach Juden aus verschiedenen Ländern, aus großen Zentren des Islam und aus dem Land Byzanz ins heutige Russland einwanderten, um fortan an diesem bemerkenswerten Ort zu leben. Einem Ort, dessen Landessprache das Hebräisch war, dessen König ein Jude war und in dem ihre religiöse Überzeugung plötzlich kein Problem mehr darstellte. Diese Blütezeit währte bis ins Jahr 1016, als die Russen mit der Hilfe von Byzanz schließlich in das Königreich der Chasaren eindrangen und die Macht an sich rissen. Was genau mit den Juden des untergegangenen Königreiches geschah, ist bis heute ungewiss. Einige Jahrhunderte später setzte in Spanien das sogenannte Goldene Zeitalter ein. Juden galten als nahezu gleichberechtigt und brachten es zu Wohlstand und hohen staatlichen Ämtern. Es war ein Traum. Zu schön, um wahr zu sein. Und deshalb holte die grausame Realität die spanischen Juden Schritt für Schritt ein. Es begann mit einer jahrzehntelangen Phase von Inquisition und Zwangstaufen und endete schließlich im Jahr 1492 abrupt mit der vollständigen Vertreibung der Juden aus Spanien. Zurück blieb eine Narbe in der jüdischen Psyche, die bis auf den heutigen Tag nicht vollends ausgeheilt ist. Denn wenn eine Vertreibung in Spanien geschehen konnte, also ausgerechnet jenem Spanien, in dem Juden bis dahin als Bürger willkommen und geschätzt waren, dann konnte es zu jeder anderen Zeit, an jedem anderen Ort ebenfalls geschehen. Geschichte wiederholt sich, so oder ähnlich. Die jüdische Geschichte jedenfalls ist stets geprägt gewesen von Einschränkungen, Unterdrückung und Verfolgung, von zwischenzeitlichen Erleichterungen, von Phasen, die sich zaghaft der Normalität näherten, um dann doch nur wieder von Misstrauen und Ablehnung abgelöst zu werden. Und man muss gar nicht bis ins Mittelalter zurückgehen, um dies zu erkennen. Stattdessen reicht ein Blick auf die jüngere Geschichte unseres Nachbarlandes Frankreich. Schließlich hatte dessen große Revolution vor etwas mehr als 200 Jahren nicht nur bei Juden Hoffnung aufkeimen lassen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – diese Trias war sowohl Parole als auch Symbol einer politischen Aufbruchsstimmung in ganz Europa. Am 28. September 1791 erklärte die Nationalversammlung Juden für gleichwertig mit allen anderen Menschen des Landes. Und zum ersten Mal seit der Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahr 70 durften Juden ein Land, in dem sie lebten, als ihre Heimat empfinden. Gleichzeitig wurde den Juden Frankreichs allerdings sehr schnell klargemacht, dass ihr gleichberechtigter Status nicht ohne Bedingungen erfolgte. Sie hatten zwar das Recht, als Franzosen betrachtet zu werden, doch die Voraussetzung war, dass sie sich selbst zuvor ohne jede Einschränkung als Franzosen betrachten mussten. Oder, wie der Revolutionsführer Clermont-Tonnerre es ausdrückte, für die Juden als Individuen alles, für die Juden als Volk nichts. Die großartige Aufbruchsstimmung und die von ihr ausgehenden Selbstverständlichkeiten währten allerdings nur gut 100 Jahre. Dann offenbarte sich auch in Frankreich die traurige Realität der tief verankerten Judenfeindlichkeit. Sie fand ihren weltweit beachteten Ausdruck in der Affäre um den jüdischen Hauptmann Alfred Dreyfus, der wegen angeblicher Spionage für Deutschland zu Unrecht verurteilt und auf die berüchtigten Teufelsinseln verbannt wurde. Einer der internationalen Prozessbeobachter, die angesichts des offenen Hasses gegenüber dem jüdischen Offizier erschüttert waren, hieß Theodor Herzl und war ein aus Wien angereister Journalist. Unter dem Eindruck der vergifteten Atmosphäre in Frankreich schrieb er sein Buch »Der Judenstaat«, die Geburtserklärung für die Gründung des neuzeitlichen Staates Israel. Es sollte ein weiteres halbes Jahrhundert vergehen, bevor Herzls Vision Wirklichkeit wurde. Ein halbes Jahrhundert, in dem die Juden Europas trotz der Dreyfus-Affäre weiterhin von Gleichberechtigung, Anerkennung und Wertschätzung träumten und sich schließlich inmitten von Entrechtung, Verfolgung und industriellem Massenmord wiederfanden. Das Erwachen hätte grausamer und brutaler nicht sein können. Und dennoch war es das historische Präludium für die Verwirklichung eines anderen Traums, den Juden von Generation zu Generation niemals aufgegeben hatten: die Rückkehr ins Heilige Land. Denn Israel war im Jahr 1948 neu entstanden und damit hatten sie endlich ihren eigenen Staat zurückbekommen, als Heimstätte für Juden aus aller Welt. Ob sie dort unangefochten und in Sicherheit werden leben können, wird erst die Zukunft zeigen. Bisher sieht es jedenfalls nicht danach aus. Aber wer weiß, vielleicht entpuppt sich dieser Ort ja tatsächlich als das Land, in dem die ewigen Passagiere eine dauerhafte Heimat finden, selbstbestimmt, in Frieden und Freiheit. Und vielleicht wiederholt sich die Geschichte diesmal nicht. Vielleicht. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.
Jüdisches Leben, eine brüchige Existenz. In der monatlichen Sendung Jüdische Welt in HR2 Kultur hörten Sie eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Diese Ansprache gibt es als Podcast, genauso wie die ganze Sendung, bei uns im Netz bei hr2kultur.de und natürlich auch bei iTunes. Dort können Sie den Podcast auch abonnieren und wenn er Ihnen gefällt, dann hinterlassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche weiter anregende Radiostunden mit hr2kultur.